Was unserem Leben Sinn gibt, ist seine Einbindung in eine umfassendere Geschichte, in eine große Erzählung, um einen Ausdruck aus der Philosophie aufzugreifen. Dann erst bekommt unser Leben einen bleibenden Wert, dann erst können wir unsere Tage beginnen mit der Überzeugung, mein Leben zählt. Was ich heute tue, oder besser, wie ich heute tue, was ich tue, macht einen nachhaltigen Unterschied. Ob mir das Leben große Einflussmöglichkeiten schenkt oder ob sich einmal nur wenige an mich erinnern werden, mein Leben ist Teil einer atemberaubenden Geschichte, welche kein Geringerer als Gott selbst ins Rollen gebracht hat und zum Ziel führen wird. Jede Begegnung mit anderen Menschen in meinem Leben, jedes Gebet, das ich spreche, jeden Kampf, den ich ausfechte und jede Not, die ich durchstehe, bekommt eine Bedeutung durch diesen weiteren Kontext. Kein Moment ist einfach zum Vergessen verurteilt. Nichts Gutes, Schönes oder Gerechtes, das Gott durch unser Leben hervorbringt, geht einfach in den Weiten des Universums verloren. Es trägt viel mehr bei zu den guten Absichten, die Gott in der Schöpfung verfolgt. Wenn wir der Geschichte Glauben schenken, welche die Bibel über Jahrtausende hinweg bezeugt, dann ist kein Menschenleben nur eine kosmische Flatulenz. Dann kommt unserem Leben ein unveräußerlicher Wert und eine ewige Bedeutung zu, und dann lohnt es sich, auch am nächsten Montag erwartungsvoll aufzustehen.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben,
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen.
Servus.
Zu den großen Büchern mit Impact. Heute ein Buch mit großer Hoffnung auf Impact. Manu, freust du dich, dass wir heute über deinen neuen zukünftigen Bestseller sprechen? Gott hat keinen Plan für dein Leben.
Ja, ja, sehr, sehr. Auch wenn es, ich sage jetzt mal, die Spur unserer bisherigen Staffel verlässt und aufsprengt. Es ist ja wirklich erst gerade erschienen und
Das haben wir aber bei Hartl auch so
gemacht. Das haben wir da auch so gemacht. Das ist eigentlich so ein bisschen ein persönliches Special jetzt heute,
genau.
Gell?
Ja, ja, und für mich ist es natürlich ganz aufregend, mal mit dem Autor selbst über das Buch zu sprechen. Du, und ich habe da ja die Stelle, ohne das mit dir abzusprechen, ausgewählt, die ich vorlese. Und das ist ja eigentlich jetzt mal nicht das Schlusswort, das man erwartet bei einem Buch, das heißt, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Weil da ist ja doch ziemlich viel Plan drin. Also mein Leben ist Teil einer atemberaubenden Geschichte, welche kein Geringerer als Gott selbst ins Rollen gebracht hat und zum Ziel führen wird. Das klingt ja schon so, als wäre da Gott mächtig was am Tun.
Ja, die steile These des Buches ist ja zuerst mal eben, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Das ist gerichtet gegen ein sehr starres Verständnis der Vorsehung Gottes, die irgendwie nach einem vorgefertigten Weg abläuft und von dem man sich auf keinen Fall entfernen sollte, der auch,
also auch gar nicht könnte, oder?
Nicht könnte, oder zumindest, das ist ja so ein bisschen dieses Ambivalente auch in der Kirchenkultur oder Frömmigkeitskultur, in der ich groß geworden bin. Man hat keinen richtig starken Determinismus vertreten, also im Sinne von, Gott hat alles geplant und vorgefertigt und wir können gar nicht anders als in diesem Plan laufen. So bin ich nicht aufgewachsen, sondern eher mit dieser Vorstellung, es gibt diesen einen Plan. Es gibt diesen einen guten Willen Gottes für unser Leben und wir müssen uns bemühen, auf keinen Fall aus diesem Plan herauszufallen. Auf jeden Fall diesen einen Willen Gottes zu treffen. Das wurde in Jugendabenden, in Predigten, in Konferenzen überall durchgekaut. Wie finde ich Gottes Willen für mein Leben? In den großen Entscheidungen des Lebens natürlich, Partnerwahl, Berufswahl, Wohnortswahl und so weiter, und dann auch in den Kleinigkeiten. Und das Buch ist eigentlich zuerst einmal in dieser Frontstellung verfasst, um zu sagen, auch als ein Befreiungsschlag eigentlich, zu sagen, Leute, lass uns da mal ein bisschen den Ball flacher halten. Davon dürfen wir uns verabschieden. Diesen einen Plan, diesen einen Willen muss es nicht geben. Aber ich sage ja dann auch, Gott hat keinen Plan für dein Leben, aber 1000 Möglichkeiten, mit dir ans Ziel zu kommen. Man könnte auch sagen, Gott hat ganz viele gute Absichten
für dein Leben. Also Gott hat keinen Plan, aber er hat ein Ziel.
Er hat ein Ziel oder er hat ganz viele gute Absichten für dein Leben, und das ist vielleicht das, was jetzt in dem Text, den du vorgelesen hast, zum Ausdruck kommt. So, es ist nicht so, die Alternative zu einem vorgefertigten Plan Gottes für unser Leben oder meine Alternative ist natürlich nicht, dein Leben schlingert chaotisch irgendwie durch dieses Universum und Gott hat keine Ahnung, was er mit dir anfangen soll. So, das ist jetzt nicht die Alternative.
Ja, da müssen wir dann noch etwas genauer darauf eingehen, aber vielleicht zunächst mal so zur Gattung dieses Buches. Ist ja eigentlich etwas Spezielles, was du da gemacht hast. Du hast einerseits steht im Hintergrund deine Dissertationsschrift über den offenen Theismus,
wo
du dich so nach universitär-wissenschaftlichen Maßstäben mit solchen Konzepten auseinandergesetzt hast. Auf der anderen Seite steht eine Praxis, die du jahrelang ausgeübt hast als Prediger im ICF in Basel.
Genau.
Und das, was jetzt daraus entstanden ist, ist ja eigentlich so eine Synthese aus deiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem offenen Theismus und Predigten, die schon vorgelegen sind, oder?
Ja, es ist schon eine sehr stark pastorale Perspektive. Das wird man dem Buch sofort abspüren. Es ist ein kurzes Buch mit vielen Geschichten, sehr persönlich gehalten. Ich gebe auch viel von mir und meiner Familie preis, Erfahrungen, die ich als Pastor gemacht habe und so weiter. Ich habe ja auch durch diese Themen des Büchleins durchgepredigt und vieles da auch verarbeitet. Es ist schon wirklich kein Buch mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Ich habe allerdings dann im Nachhinein noch so 7 theologische Exkurse eingestreut, die sehr, sehr kurz versuchen, so ein bisschen tiefer zu graben und so die Grundsatzfragen auch wirklich anzusprechen. Ja, was heißt das denn jetzt für die Allmacht Gottes, für die Allwissenheit, für die Unveränderlichkeit, für das Thema Risiko Gottes und so weiter. Also das ist so eingestreut in einem Buch, das sich eigentlich sonst sehr, sehr lockig liest.
Ja, und du hast so eine größere Klammer auch noch gemacht, oder? Mit dieser Idee, don't be a maybe, die du in der Einleitung aufnimmst und die dann eigentlich auch so diesen großen Schlussteil bildet, also den längsten Schlusstext dann bildet, maybe, sicher, und dann just do it. Das Buch hast du in 3 Kapitel unterteilt. Beim ersten Kapitel, das heißt Finde deine große Geschichte, geht es eigentlich ja mal darum, dass du versuchst, so diese ganzen Bilder aufzurufen. Wer ist eigentlich dieser Gott, der etwas mit der Welt, mit den Menschen und mit dir selbst zu tun hat?
Ja.
Das ist so das Thema dieses ersten Kapitels. Und da setzt du dich mit der Frage der Schöpfungstheologie auseinander, mit der Allwissenheit Gottes, aber auch mit der Veränderbarkeit Gottes. Du nennst das Reue Gottes. Und es geht da um die total verrückte Abrahamsgeschichte. Also wo Abraham und Gott zusammen verhandeln, unter welchen Bedingungen man Sodom und Gomorra doch noch stehen lassen könnte.
Ja.
Im 2. Kapitel Gib nicht vorschnell auf, da hast du wenn ich das recht verstehe, mit Geschichten zu zeigen versucht, dass Umwege nicht Abwege sein müssen. Also dass nur weil etwas nicht so klappt, wie ich mir das jetzt vorgestellt und geplant habe, das noch nicht bedeutet, dass da jetzt alles schief läuft oder dass das halt quasi ins Aus geht, oder?
Ja, genau. Also, und das ist halt ein wichtiger Punkt, weil diese Vorstellung eines festen Planes und eines des einen guten Willens Gottes für unser Leben, diese Vorstellung hat für viele Leute etwas Tröstliches und etwas Beruhigendes, vor allem wenn es ihnen gelingt, sich so irgendwo schön bürgerlich, man könnte jetzt auch ein bisschen polemisch sagen, spießbürgerlich, aber zumindest so anständig im Leben irgendwie zu situieren und irgendwann man heiratet, man wird glücklich mit dem Paar Partner, den man geheiratet hat, man gründet eine Familie, man baut ein Häuschen, man ist Teil einer Kirche, man hat irgendwie ist die Sache aufgespurt und da dann zu sagen, das ist doch wunderschön jetzt als Christenmensch auch noch zu wissen, dass all diese Dinge zu Gottes gutem Plan für mein Leben gehören, das ist relativ einfach, das ist schön, das ist beruhigend, aber ich habe halt als Pastor und als Privatperson, als Freund und als Bekannter und Nachbar von Menschen auch erlebt, dass es manchen ganz anders geht, dass Leute dann wirklich, dann scheitert die Ehe, dann kommt ein Kind tot zur Welt, dann reißt einen eine Diagnose völlig aus dem Konzept und so weiter. Und was ist dann der Fall? Es kann ja sein, dass tatsächlich fast alles schief läuft und ich sage jetzt mal, das Ermutigungspotenzial des Buches kommt wahrscheinlich da am stärksten zu tragen, wo Menschen das Gefühl haben, bei mir ist so vieles gescheitert, wenn es diesen einen guten Plan Gottes für mein Leben gab, dann habe ich ihn auf jeden Fall schon verlassen, diesen guten Weg, dann bin ich irgendwo ins Abseits geraten. Und das Büchlein ist auch eine Ermutigung für solche Menschen, irgendwo sich nicht auf der Reservebank zu wähnen, sondern zu wissen, ja, Gott kann auch mit ganz viel verbauten Geschichten, mit ganz viel auch kaputten Dingen, manchmal auch eben ohne unsere Schuld oder so, Dinge, die uns widerfahren, Gott kann auch da noch etwas Gutes draus machen. Oder er ist uns mindestens eine gute Idee voraus.
Ja, wir werden uns eine solche Geschichte, also vor allem eine Konstellation von zwei verschiedenen Geschichten, dann auch gerne noch etwas näher anschauen.
Ja.
Würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Aber vielleicht zunächst noch den Aufbau des Buches durchziehen. Du besprichst in den Theologieteilen, in diesem zweiten Teil nochmal die Allmachtsfrage, also kann Gott alles? Dann Gott als einer, der auf Risiko geht, wo du die Frage stellst, hat Gott alles im Griff? Und dann die Frage nach der Unveränderlichkeit Gottes, die du so reformulierst, ist Gott eigentlich zuverlässig? Und dann kommst du zum dritten Teil, halte fest, was wirklich zählt. Und in diesem dritten Teil geht es ja dann eigentlich darum, so quasi aus der großen Geschichte, die du eingeführt hast, und den vielleicht manchmal unüberschaubaren kleinen Geschichten, die uns passieren, sowas zu machen wie eine Haltung, in der wir unsere Lebensgeschichten und Erfahrungen vor dieser großen Geschichte, die du aufgerufen hast im ersten Kapitel, irgendwie deuten, ertragen, durchstehen, feiern, whatever, oder? Und dort sprichst du nochmal über den Determinismus. Determinismus ist ja eigentlich die Idee, dass alles schon fest steht.
Genau. Also,
dass wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und darüber sprechen, ist eigentlich nur das Ergebnis von ganz vielen Festsetzungen, die schon getroffen worden sind und die auch nicht hätten anders gefällt werden können.
Ja, genau.
Und sogar wenn ich jetzt völlig unpassenderweise Piep mache, dann war auch das schon vorher bestimmt.
Ja, genau, genau.
Und das, Piep!
Piep, ja, genau. Das gibt's in verschiedenen Varianten. Es gibt quasi es gibt naturwissenschaftlich kausalen Determinismus, der das Gefühl hat, alles läuft nach zwingenden kausalen Zusammenhängen ab. Da gibt es gar keine offenen Situationen. Es gibt auch psychologische Determinismen, die sagen, dass wir jetzt zusammen reden und was du antwortest und ich und so. Dass wir denken zwar, wir würden uns hier in einem freien Dialog befinden, aber in Tat und Wahrheit sind wir psychologisch prädisponiert, genau das zu sagen, was wir jetzt sagen. Und dann gibt es natürlich den theologischen Determinismus, der Gott hinter all dem wähnt und sagt, Gott hat eigentlich längst festgesetzt, welche Schuhe ich heute anziehe, wen ich heute treffe, was ich sage und natürlich auch, wann ich sterbe und so weiter. Das ist alles schon in diesem Buch des Lebens festgehalten.
Also so diese Vorstellung, dass wir eine Uhr haben, die irgendwann abgelaufen ist, Freiheit, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja vielleicht noch so die harmloseste Form davon. Aber wirklich zu denken, dass der Beruf, die Partnerin, die Kinder, all das quasi vorherbestimmt ist und ja eigentlich auch unabänderlich einfach seinen Lauf nimmt, das ist ja eine ganz verrückte Vorstellung.
Ja, und ich steige halt ein mit dieser Generation Maybe, weil ich das Gefühl habe jetzt auch im Vergleich zu meiner Jugend und Kindheit, in der ja auch schon natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten offen standen, aber ich habe das Gefühl, die Dinge haben sich noch mehr zugespitzt. Ich habe das damals schon als großen Druck empfunden, diesen Willen Gottes für mein Leben zu suchen. Ich weiß noch so als Jugendlicher, als es um die Berufswahl ging, so Gymnasiasten haben ja dann immer noch ein paar Jahre länger Zeit, die Kindheit zu verlängern, weil sie sich noch nicht mit 14, 15 schon für eine Berufslehre entscheiden müssen, aber irgendwann kommt das unaufhaltsam näher, dass man dann sich festlegen muss, ja, soll es jetzt Germanistik oder doch lieber Psychologie oder doch irgendwie etwas Naturwissenschaftliches sein und so. Da weiß ich noch, wie mich das unter Druck gesetzt hat, wie ich irgendwie genau das tun wollte, was Gott für mich wollte und auch so mit diesem Drohszenario im Kopf herumging, wenn ich jetzt nicht den richtigen Beruf oder die richtige Studienrichtung treffe, dann werde ich mit meinem Leben eigentlich nie mehr glücklich, weißt du?
Okay, dann, aber das ist jetzt auch spannend. Dann ist die Idee quasi wie, es gibt einen Plan A, das ist der Plan, den Gott für dich festgelegt hat. Und dann gibt es aber doch sowas wie eine Freiheit deinerseits. Du könntest diesen Plan nämlich auch verfehlen.
Ja, also so bin ich, genau, so bin ich aufgewachsen, eben nicht streng deterministisch. Das könnte man dann ja auch wieder als Beruhigung fassen. Ja, egal was ich wähle, es war ja vorherbestimmt. Ja. Sondern eben eher so, es gibt diesen einen Plan und wenn ich den nicht treffe, dann habe ich ein Stück weit mein Leben oder mein Glück verwirkt. Und das wird natürlich dann, das setzt uns unter wahnsinnigen Druck. Jetzt auch, ich habe das, spiel das ja dann durch, auch im Blick auf die Partnerwahl und so. Das war wirklich ein Riesenthema. Ich kann mich noch erinnern, unter Jugendlichen, dass Leute zum Beispiel, ein Jugendlicher überzeugt war, das ist die Frau meines Lebens und dann hat die eine Freundschaft mit einem anderen eingegangen.
Manu, ich stelle mir vor, zwei Deterministen verlieben sich und der eine fragt den anderen, darf ich dich küssen? Und dann sagt der andere, du musst. Man könnte so coole Deterministen-Comics machen.
Ja, das wäre geil. Aber nee, das hat wirklich, es hat Druck ausgelöst und dann auch zu ganz vielen Absurditäten geführt. Natürlich, wenn der Heinz sich absolut der Paula versprochen gefühlt hat und überzeugt war, das ist Gottes
Plan. Das ist im Himmel schon fast geschlossen, oder?
Die Ehe ist bereits geschlossen. Dann war das natürlich eine unglaubliche Irritation, wenn die Paula dann mit dem Franz zusammenkam und dann ist irgendwie die Ordnung des Universums gestört, weil ja wie hieß er nochmal, der Heinz, keine Ahnung, weil der Erste dann halt ihm nur noch übrig bleibt, entweder zölibatär zu leben und zu warten, bis die Paula einsieht, dass sie den Falschen geheiratet hat, oder wiederum die Falsche zu heiraten, was eine Kettenreaktion an Fehlehen auslöst, so die witzig. Alle nicht glücklich werden.
Das ist so eine lustige Vorstellung, oder? Dass es die richtige oder den falschen Partner gibt. Das ist ja eigentlich etwas, was man, ich glaube, als Teenager hat man doch manchmal so diese Idealvorstellung.
Ja, ja.
Es gibt so die Partnerin und das ist quasi das Schicksal hat uns zusammengeführt etc.
Also, ja, ja.
Ja, genau.
Und ich spitze das ja am Anfang des Buches gleich, spitze ich das zu halt im Blick auf eine moderne Multi-Optionsgesellschaft, wo ich wirklich den Eindruck habe, jetzt heute sind viele junge Menschen fast noch vor eine größere Vielfalt an Optionen gestellt und noch überforderter, sich darin zurechtzufinden und mit der Angst zurechtzukommen, diese FOMO, diese Fear of Missing Out oder diese Angst irgendwo durch eine Entscheidung die alternativen Optionen zu verpassen und so weiter. Und wenn man jetzt über diese überhaupt schon gesellschaftlich, soziologisch feststellbare Paralyse vor den vielen Optionen des Lebens, wenn man da jetzt noch die Perspektive eines Glaubens drüber legt, der dann den Druck noch erhöht und sagt, es geht nicht nur darum, dass du den Beruf wählst, mit dem du am glücklichsten wirst. Es gibt nur einen Beruf, den Gott für dich vorgesehen hat. Aha. Und wenn du den nicht triffst, machst du dich nicht nur unglücklich, du bist quasi auch Gott gegenüber noch ungehorsam. Ja, weißt du, was ich meine?
Ich verstehe die Gefahr, aber ich gehe jetzt mal von diesem Zitat aus. Also ich zitiere jetzt dich. Schreibst im Buch, obwohl wir länger leben als irgendeine Generation vor uns, so ist das Leben doch zu kurz geworden, um alle Optionen zu prüfen und alle Möglichkeiten auszuloten, die uns vorgelegt werden.
Ja.
Das ist ja eigentlich so diese Fear of Missing Out, die du beschreibst, also so quasi, ich verpasse da was.
Ja.
Und da könnte ja jetzt eigentlich, ich stelle mir das wirklich nur so psychologisch vor, ja, der Gedanke, dass das, was ich tue, eben nicht zufällig ist, sondern quasi einer göttlichen Notwendigkeit folgt, der könnte ja eigentlich auch was Beruhigendes haben. Also ich muss gar nicht alle Optionen durchgespielt haben, ich muss gar nicht alles ausprobiert haben. Es gibt da irgendwie in diesem ganzen Labyrinth einen Weg, der für mich ausgeschildert ist.
Ja, also ich würde sagen, es gibt vielleicht zwei gangbare Optionen und das Teuflische oder das Schwierigste ist eigentlich der Mittelweg, mit dem ich eigentlich groß geworden bin. Natürlich könnte man das jetzt deterministisch auflösen und auch eine große Beruhigung darin finden, zu sagen, ja, ich muss mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen und so, ich muss vielleicht dann irgendwie herzhaft eine Entscheidung treffen und darf wissen, dass das, was ich entscheide, ohnehin von Gott schon vorherbestimmt war. Das kann natürlich irgendwo beruhigend wirken. Das Problem, was ich dann in zweiter Instanz in diesem deterministischen Verständnis kriege, ist natürlich das, wenn mir dann Dinge richtig gehörig ins Gesicht spucken, also wenn mir das Leben dann wirklich übel zusetzt, dann muss ich all das, was ich erlebe, unterbringen können in diesem einen von Gott vorherbestimmten Plan, weil dann kann mir ja nichts geschehen, also kein totgefahrenes Kind und kein Missbrauch und gar nichts kann mir passieren, was nicht von Gott in seinem guten Plan schon vorgesehen war. Und das Problem, was ich eben dann kriege, für mich zumindest, ist, das spielt zurück auf den Charakter Gottes für mich dann. Da frage ich mich, ja, was ist das denn für ein Gott, der einen solchen Plan strickt, weißt du?
Lass uns da unbedingt noch hinkommen, eben mit diesen Kontrastgeschichten. Wir werden das ganz bestimmt noch besprechen, aber diese andere Idee scheint mir eigentlich eine total moderne Idee zu sein, die du jetzt genannt hast. Also wir werden ja kurz vor den Sommerferien noch von Paulo Coelho den Alchemisten besprechen.
Ja.
Und da ist doch eigentlich die Idee dieses ganzen Buches schon so, es gibt sowas wie ein Schicksal, das dir mitgegeben ist. Und du musst die Zeichen, die in der Welt brach liegen, nur richtig deuten, dann findest du deinen Weg und dann verbündet sich das ganze Universum mit dir und hilft dir, genau das umzusetzen, was deine Rolle ist in dieser Geschichte. Das ist doch eigentlich ziemlich ähnlich wie zu denken, Gott hat einen Plan für mein Leben.
Ja, aber das ist ja auch das, was mir jetzt bei Paulo Coelho, bei dem Alchemisten, eben ein bisschen sauer aufstößt, weil daran glaube ich ja irgendwie nicht. Also ich glaube weder an den einen guten Plan Gottes für unser Leben, noch an irgendwie das Schicksal, das wie uns dann führt und das Universum, das uns dann gut mitspielt und so. Das ist ja dann immer schwer zu verteidigen im Angesicht von Lebenswegen, die jetzt einfach komplett irgendwo in die Scheiße hineinführen, wo man sagen muss, ja, aber das, was ist denn das für ein Schicksal, weißt du? Oder was ist denn das für ein Plan? Und da ist es für mich tröstlicher, das ist ja der ganze Witz dann des dritten Kapitels, Hauptkapitels meines Buches, da ist es für mich tröstlicher zu wissen, mir kann zwar alle mögliche Kacke passieren in diesem Leben und grundsätzlich gibt es nichts, wovor ich als Christ qua Christsein oder qua Glaube einfach bewahrt bin, was mir quasi nie passieren wird. Aber ich darf mich in all dem, was das Leben auf mich wirft, von einem Gott begleitet wissen, oder ich darf den Glauben und das Vertrauen hochhalten, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Das ist mir mehr wert als die Überzeugung, es gibt da einen Plan, den Gott mit mir verfolgt, und da sind dann bestimmte von mir aus Schicksalsschläge oder so, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Weißt du, die Christen, die dann vor dem Abflug im Gate beten und überzeugt ins Flugzeug steigen, ja, dieses Flugzeug kann nicht abstürzen, da sitze ja ich drin. Und ich stehe ja nach Psalm 91 unter dem Schirm des Höchsten oder so. Das ist ja schön, wenn man das glauben kann. Es gibt einfach 1000 Gegenbeispiele. Ich glaube nicht, dass ich empirisch
bin. Lass uns mal zu diesen Gegenbeispielen kommen, oder?
Genau.
Wir müssen uns vorstellen, eines Abends, Manu sitzt zu Hause, kriegt er zwei Textnachrichten. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Die erste Textnachricht ist total erfreulich. Die ist von einem Paar, das du ein paar Jahre zuvor getraut hast.
Ja.
Und die haben einen ganz großen Kinderwunsch, der aber aus medizinischen Gründen nicht in Erfüllung gehen kann. Und natürlich hadern die mit ihrem Schicksal. Und als sie dann so weit sind, dass sie sagen, na, also wenn wir halt keine Kinder bekommen können, dann wollen wir ein Pflegekind aufnehmen, um dem unsere Liebe zu schenken. Und sie machen auch so einen Vorbereitungskurs, den sie dann aber ziemlich bald abbrechen, weil die Frau schwanger wird. Und jetzt kriegst du eine SMS vom stolzen Vater: Unser Sohn Matteo ist geboren, Halleluja. Das ist der eine Teil dieses Abends. Aber an diesem Abend hast du eine andere Nachricht noch gekriegt. Magst du erzählen?
Ja, eine Textnachricht von einer jungen Mutter, die, ich glaube, ein paar Monate zuvor ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat und die Gebet bittet für ihren Mann, der bei einem Spezialeinsatz der Polizei, der war in einer Spezialtruppe, verletzt wurde, und zwar hat er sich buchstäblich selbst in die Luft gesprengt. Die haben hantiert mit Sprengsätzen, und einer der Sprengsätze, das war gar nicht sein Fehler, der war fehlerhaft, mechanisch fehlerhaft, und ist ihm in der Hand explodiert, hat ihm die Gliedmaßen abgerissen und ihn quasi verstümmelt, und der ist dann ins Spital gekommen, mit sehr geringen Überlebensaussichten, und ist dann auch in der darauf folgenden Nacht gestorben.
Und war ja ein Vater, der wirklich selbst schon vor diesem Ausbildungseinsatz um Gebete gebittet hat.
Ja,
das, weil er ja auch wusste, das ist gefährlich, was wir da tun.
Das war das Verrückte, ja, dass er eigentlich unsere Gemeinde um Gebet angefragt hat und das dann so auch beschrieben hat. Wir haben einen heiklen Spezialeinsatz, eine Übung, wir werden mit Sprengsätzen üben, und er war da, ich glaube, er war der Übungsleiter und hat dann viele Verantwortung gehabt für viele andere Polizisten und wollte natürlich, dass da nichts passiert, und dann haben wir auch für ihn um Bewahrung gebetet und um Gottes Schutz und alles, und es war dann schon wirklich fast, oder es war dann, hatte irgendetwas Zynisches auch, dass dass genau ihm dann tatsächlich ein solcher Unfall passiert und ihn aus dem Leben reißt, einen jungen Vater.
Muss man sich vorstellen, oder? Das geht zunächst schon mal schief. Der liegt jetzt auf der Intensivstation und jetzt bittet seine Frau, die ein knapp einjähriges Kind hat, mit ihm zusammen, nochmal um Gebete, weil der auf der Intensivstation liegt. Aber da hilft gar nichts. Der stirbt in der Nacht.
Ja.
Und das ist die zweite Nachricht, die du dann kriegst. Oder? Und da könnte man sich ja jetzt schon vorstellen, dass man sagen muss, also wenn es Gott gibt, dann muss das ein unglaublicher Zyniker sein.
Mhm. Ja, oder man versteht das Verhältnis Gottes zu dieser Welt oder Geschichte anders und unterlegt eben nicht den Dingen, die da passieren, mit dem Willen Gottes einfach konform zu sein, unterstellt ihnen das nicht, unterstellt diesen Schicksalsschlägen auch nicht, dass sie irgendwie einem höheren Zweck dienen oder so, sondern versteht Gott eben eher als einen, der sich mit uns in dieser auch gebrochenen Wirklichkeit auf ein Abenteuer einlässt und auch ganz, ich sage jetzt mal, ganz viele Dinge geschehen, die auch seinen guten Absichten zuwider sind und sein Herz selber brechen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und ich versuche mal ein bisschen rauszoomen, um das irgendwie von dieser wirklich sehr emotionalen Geschichte,
ja,
ein wenig zu lösen und versuch so das Ganze mal theologisch zu durchdenken.
Mhm.
Wenn wir an solche Tragödien denken, aber auch an Dinge, die uns unglaublich glücklich machen, sagen wir einfach an Zusammenhänge, die eine sehr große Bedeutung für uns und unser Leben haben,
ja,
das, wie wir uns fühlen, dann gibt's ja eigentlich jetzt grob gesagt drei Möglichkeiten, wie man drauf reagieren kann. Natürlich haben die dann ganz viele Graubereiche dazwischen. Aber so die erste Möglichkeit wäre so quasi ein stoisches Weltverhältnis.
Mhm.
Also man sagt, ja, das Ganze folgt einer Gesetzesmäßigkeit dieser Welt, dass
ja,
das passiert ist. Es bringt gar nichts, sich darüber aufzuregen. Die Dinge nehmen halt ihren Lauf, mhm, so quasi.
Ja, ja,
ja. Das ist ja für viele Menschen wieder zu einem Ideal geworden. Mhm. Also so der Stoizismus hat einen riesen Aufschwung erlebt, auch so Hand in Hand mit dieser ganzen Achtsamkeitspraxis,
ja,
die geübt wird, oder? Ich muss nicht die Welt um mich herum ändern, sondern in ein vernünftiges Verhältnis zu der Realität dieser Welt treten.
Ja, ja, genau.
Denn ein anderes Verhältnis, das man einnehmen könnte, wäre ein eher magisches. Also, ja, die Welt ist ein bedrohlicher Ort, es können schlimme Dinge passieren,
mhm,
aber ich habe ein Schutzamulett oder ich habe ein Schutzgebet,
ja, genau,
oder ich habe irgendwie einen Glücksbringer, der verhindern wird, oder einen Spruch, den ich aufsagen muss.
Mhm.
Das ist auch etwas, was in bestimmten Form mindestens im christlichen Protestantismus wahnsinnig en vogue ist,
mhm,
wenn wir an bestimmte Formen des Pentekostalismus denken.
Ja, ja.
Also diese Pentecostal Churches, oder die?
Auf jeden Fall. Also pfingstlich-charismatische Frömmigkeit hat sich meiner Beobachtung nach bis heute nicht wirklich von diesem magischen Verständnis des Glaubens gelöst. Also
genau,
es gewisse Dinge sind, würde ich jetzt sagen, sind differenzierter und moderater geworden, als ich es noch vor 30 Jahren erlebt habe. Aber das ist ein, mhm, ein sehr vorherrschendes Denken über das Verhältnis zur Welt oder über das in der Welt sein, dass man da Dinge mit den richtigen Gebeten oder sogar mit den richtigen Schutzformeln, Proklamationen und so steuern und lenken oder manipulieren,
genau,
kann, ja.
Genau. Dann gäbe es noch so eine dritte Variante, das wäre ein Nihilismus. Also man sagt, dass schon die Frage nach einem Warum total sinnlos ist, weil die Welt eigentlich
keinen Sinn stiftet, keinen Grund hat, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern shit happens quasi, oder? Das ist nochmal etwas anderes als das Stoische. Das Stoische geht wenigstens davon aus, es gibt eine Ordnung. Und das Ziel ist, in diese Ordnung Einblick zu kriegen. Aber es gäbe schon auch noch diese eher, würde ich sagen, resignative Haltung von, das ist halt einfach so und ich kann mich nicht dagegen wehren. Eine Art Defätismus dann auch, oder?
Ja, ja. Also ich würde mal so sagen, wenn ich mich festlegen müsste, oder ich sage mal so, ich neige wahrscheinlich zur letztgenannten Haltung. Ich neige schon eher zu einem vielleicht, also es ist ja für mich kein Nihilismus, weil ich den ja dann doch noch einmal in der Gegenwart Gottes aufgehoben
weiß. Was heißt das?
Weiß.
Also genau in diese Dreierkonstellation würde ich sagen, da zeigt sich, weshalb dieser Gottesgedanke so entscheidend sein kann, oder? Weil der in keinem dieser drei aufgehen muss. Natürlich kann der Hardcore-Calvinist schon fast zum Stoiker werden, oder? Und der charismatisch Bewegte kann schon fast zum Magier werden, das schon, oder? Aber es muss nicht so sein. Gott wäre quasi ein Gedanke, der das Ganze nochmal anders denken ließ. Und mich nimmt Wunder, was das bei dir ausmacht. Also du sagst Tendenz eher zu Chaos, zu ich werde überrannt von der Welt und dem Schicksal. Aber es ist für mich nicht einfach ein Schicksal und nicht einfach Natur, sondern, und das nimmt mich jetzt wunder, welche Rolle spielt denn Gott?
Ja, eben für mich ist das halt der entscheidende Gedanke, ist für mich eben nicht, dass alles nach einem guten Plan verläuft, dass alles nach dem Schicksal gemäß verläuft und nicht einmal unbedingt, dass Gott alles instrumentalisiert, um seine Ziele zu verfolgen. Das wäre für mich immer noch zu viel Sinnunterstellung. Deshalb würde ich sagen, wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich eher im Sinne des Nihilismus sagen, ja, shit happens, es gibt nichts, was zu beschissen wäre, das sage ich, glaube ich, in dem Buch sogar wortwörtlich, es gibt nichts, was zu beschissen wäre, dass es mir nicht passieren könnte. Und es hilft meiner Meinung nach dann auch nicht weiter, jetzt diesem Beschissenen, was mir widerfährt, irgendwo noch einen göttlichen Sinn zu unterstellen. Für mich ist das Entscheidende oder an der Glaubensperspektive ist eben nicht diese Sinnunterstellung, diese Ordnungsunterstellung, sondern das Vertrauen in die, einerseits in die jetzige Gegenwart Gottes, also in das Bewusstsein, es kann mir alles Mögliche passieren, aber wie das so in den Psalmen zum Ausdruck kommt, ich falle nicht ins Bodenlose. Ich weiß, oder aber
man
Römer
kann
8,
auch ins Bodenlose fallen.
Ja.
Oder man kann sogar ins Bodenlose fallen. Das ist doch eigentlich das Verrückte.
Ja, ich hab da eine gute Freundin hat vor ein paar Jahren, die hat sehr starke psychische Probleme gehabt und hat wirklich mit ganz massiven Psychosen zu kämpfen gehabt. Und sie hat mir mal erzählt, und das hat sich mir so tief eingeprägt, sie hat gesagt, sie war gerade wieder an so einem Tipping Point, wo sie wusste, jetzt geht's unaufhaltsam bergab. Oder sie hat dann gesagt, sie hätte sich gesehen an einem Abgrund, an dem nachher nur noch schwarz ist, nur noch das Dunkle kommt und quasi ein Fuß ist bereits über diesem Abgrund. Und dann sei sie quasi in diesen Abgrund, unausweichlich in diesen Abgrund getreten. Sie war dann auch in der Klinik nachher und so weiter. Aber sie hat gesagt, sie war bei diesem Schritt, hat sie dieser Gedanke durchzuckt, dass Gott auch in dieser Finsternis noch vorhanden ist, selbst wenn sie ihn nicht spürt oder wenn sie daraus jetzt nicht unmittelbaren Trost ziehen kann oder so. Ich finde es noch schwierig, das zu artikulieren, weil ich nicht, Weißt du, ich will nicht die Hoffnungslosigkeit einer Depression zum Beispiel schönreden, indem ich sage, ja, wenn Christen Depressionen haben, dann wissen sie immer, dass der Herr Jesus am Schluss noch bei ihnen ist. Das kann ja gerade Teil der Verzweiflung sein, dass man auch Gott nicht mehr spürt, dass man auch an seiner Zuwendung zweifelt. Mhm. Aber ich bin doch tief überzeugt, dass der Glaube letztlich eine Perspektive gibt auf einen Gott, der eben auch dann in der Finsternis, die Finsternis noch umfängt, wie das im Psalm 139 beschrieben wird.
Das wäre diese erste Hoffnung, die du sagst.
Ja, und das andere wäre dann das über dieses Leben hinausgehende. Weißt du, diese Hoffnung, dass, okay, ich habe keine Kontrolle über diesem Leben und ich bin auch überzeugt, dass Gott auch keine ultimative Kontrolle über meinem Leben oder über dieser Geschichte hat, in dem Sinne, dass es nicht passieren könnte, dass Menschen einfach vom Leben gnadenlos überrannt werden. Und da hilft mir eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht und irgendwo daran festhält, dass Gott, wenn nicht auf dieser Seite der Ewigkeit, dann auf der anderen Seite mein Leben zu einem guten Ende schreiben wird. Meine Geschichte, das habe ich auch geschrieben an einer Stelle, glaube ich, meine Geschichte zu einem guten Ende schreiben
wird. Und das stellst du dir dann vor nach dem Tod?
Ja. Mhm. Da stelle ich mir, also das konkret auszumalen ist schwierig. Aber
muss ich gestehen, oder? Habe ich ganz, ganz wenig gefunden, jetzt in diesem Buch, wo ich sagen würde, da spielt eine Jenseitshoffnung auch eine tragende Rolle.
Ja, vielleicht ist das auch ein Manko.
Das wollte ich gar nicht sagen, sondern nur, dass ich jetzt nach der Lektüre des Buches nicht auf diesen zweiten Hoffnungsaspekt gekommen wäre.
Ja, das kann sein, dass das auch vielleicht irgendwo untergegangen ist oder vielleicht ich das nicht explizit genug betont habe, das gehört für mich zum Gesamtbild dazu. Ich habe das Buch sehr stark, ich sage jetzt mal, auf das Diesseits konzentriert, weil es mir wirklich darum ging, wie können Menschen in der unüberschaubaren Vielfalt an Optionen ein Leben führen, indem sie irgendwo fröhlich nach vorne scheitern und nicht sich aufhängen an der Frage, bin ich noch im Willen Gottes oder nicht? So.
Also das peccate fortiter, oder?
Also ja, sogar.
Kräftig.
Ja.
Aber vielleicht trotzdem nochmal, es gibt ja auch gute Gründe, zurückhaltend zu sein mit dieser zweiten Hoffnung, also mit der Hoffnung, die dann ein Leben nach dem Tod bringt, mit dieser Jenseitshoffnung, weil sich damit ja auch wieder hochproblematische Konzepte verbinden. Also vielleicht um zwei zu nennen, das eine wäre so eine Jenseitsvertröstung, die dann das Leben, das wir hier leben, abwertet. Mhm. Das eigentlich alles, was wir tun, auch bedeutungslos werden lässt, oder? Weil angesichts der Ewigkeit sind die 80 Jahre, die wir hier verbringen, ja dann nicht so bedeutend, oder? Das wäre so der eine Ding. Und das andere ist schon auch diese Idee einer ausgleichenden Gerechtigkeit, die ja auch in der Aufklärung und im Humanismus und so, jetzt gar nicht nur im Christentum, ja sehr, sehr stark war und die im Moment ja stark als Karma-Gedanke herumgeistert, oder?
Ja, ja.
So diese Idee, es passieren Ungerechtigkeiten, weil Menschen böse Dinge tun, aber das alles wird sich ausgleichen.
Ich sehe genau diese beiden Gefahren auch im Blick auf das Jenseits oder die Jenseitshoffnungen. Und ich denke, diese Vorstellung die Vorstellung einer Vertröstung auf das Jenseits nimmt nicht genug ernst, welchen Unterschied die Gegenwart Gottes auf dieser Seite der Ewigkeit in diesem Leben, in dieser gebrochenen Welt auch schon machen kann. Und das zweite, diese Sehnsucht nach ausgleichender Gerechtigkeit, die, ich glaube, die entspringt einer guten oder gesunden Intuition, aber sie geht irgendwo nicht weit genug oder sie ist immer noch kontaminiert von diesem Vergeltungsgedanken. Und ich würde nicht von einer ausgleichenden Gerechtigkeit sprechen wollen oder von einer Vergeltung im Jenseits, sondern vielmehr von einer Zurechtbringung der Dinge, auch von einer, das ist ja auch biblisches oder neutestamentliches Vokabular, von einer Versöhnung der Dinge, dass irgendwo, dass da, wo jetzt Dinge im Schiefen, im Argen liegen, da, wo jetzt Dinge, Beziehungen kaputt sind und so weiter, dass da irgendwo Gott in einer Art und Weise am Menschen wirkt, die zur Zurechtbringung und Versöhnung führt. Und das hat, ich will gar nicht verleugnen, ich stelle mir das auch durchaus schmerzhaft vor, weißt du, das hat ja, du bist ja sehr angetan von dieser Vorstellung des Fegefeuers, genau. Dem kann ich in der Hinsicht sehr viel abgewinnen, ja. So, das ist ja doch schon auch nachvollziehbar in unserem Leben, dass manchmal, wenn man eine Stunde oder einen Moment der Ehrlichkeit hat und sich selbst ins Gesicht schaut und merkt, hey, jetzt habe ich einfach verkackt, jetzt hat irgendwie mein Stolz, meine Gier, mein whatever, einfach das, was ich an mir nicht für lobenswert halte. Ja, jetzt hat das die Oberhand gewonnen, ja. Und ich habe andere verletzt, und dann muss man irgendwie durch diesen Prozess, durch sich selbst dem stellen und dann auch Dinge wieder aufräumen, das ist nicht nur anstrengend, das kann auch wirklich irgendwo schmerzhaft sein, sich das zuzugestehen.
Ja, also ich finde diesen Fegefeuergedanken tatsächlich sehr gut. Ich habe gerade heute Morgen ein neues Bild dafür gekriegt, weil ich sehe ja, dass Fegefeuer wirklich ein ganz, ganz problematisches Konzept ist, weil damit ja Angst gemacht worden ist. Aber im Kern ist das Fegefeuer nichts, was man eigentlich fürchten musste. Wir haben im Moment zu Hause Raupen in einem Raupenkasten.
Okay.
Und ich kenne mich eigentlich gar nicht aus mit Raupen, aber jetzt habe ich natürlich Dinge lesen müssen über Raupen, weil mein Sohn hat das gerade in der Schule. Und wir haben jetzt solche Raupen, die waren wirklich mega klein, als die zu uns gekommen sind, und jetzt sind drei davon verpuppt und zwei sind so richtig dicke, fette Raupen. Mhm. Die werden sich auch noch verpuppen. Jetzt gibt es bei diesen Raupen zwei verschiedene Saisons. Also es gibt die Raupen, die sich jetzt verpuppen und zu Schmetterlingen werden, und dann paaren die sich. Mhm. Und dann gibt es im September etwa nochmal Raupen.
Ach so.
Und weil das aber im Winter ist, müssen die als verpuppte Raupen überwintern. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Die leben dann mega lang.
Ja.
Also im Vergleich zu den Frühlingsraupen leben die Herbstraupen mega lang, aber sie sind da einfach verpuppt. Mhm. Und meine erste Idee war, dass ich natürlich zu meinem Sohn gesagt habe, ja, hey, dann will ja wohl jeder so eine Herbstraupe sein, oder? Dann hast du ein paar Monate länger. Dann hat er mich total verständnislos angeschaut und hat gesagt, ja, es dauert dafür auch viel länger, bis du ein Schmetterling bist.
Ja.
Oder? Und wenn ich mir jetzt das überlege, dann ist ja eigentlich die bloße Existenz, also einfach, dass man lebt, dass irgendwie Blut durch unsere Adern pumpt und so, das ist schon schön. Nur da wissen wir ja jetzt schon, das wird garantiert aufhören. Mhm. Also das hat keine Ewigkeit. Also wenn das ganze Spiel hier entschieden werden muss, dann können wir wirklich aufgeben. Dann wäre ich so konsequent, dass ich sagen würde, komm, dann nehmen wir die Option Chaos. Und nichts spielt eine Rolle.
Mhm.
Und wir setzen uns einfach die Regeln selbst. Und das wäre so ein nihilistischer Standpunkt, den ich aber selbst total unbefriedigend finde. Schon nur deswegen, weil wir uns drüber unterhalten können und merken, dass uns das stört. Also wir wollen das ja nicht.
Ja.
Also finde ich eigentlich dieses Raupen-Schmetterlingsbild deswegen so gut, weil das Schmetterling-Werden etwas total Krasses, passiv Erlebtes. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es der Raupe geht, wenn die sich verpuppt, oder? Sie kann sich ja dann nicht mehr bewegen.
Ja, ja.
Die hängt sich da auf, ist Und trotzdem würden wir sagen, es wäre tragisch für eine Raupe nicht Schmetterling geworden zu sein.
Ja, genau.
Und ein bisschen so versuche ich über den Tod nachzudenken. Und zwar jetzt nicht so, weißt du, in diesem Sinne, die Raupe wird dann eine ganz glückliche Raupe nach der Verpuppung oder so, sondern nein, die ist wirklich verwandelt. Die ist wirklich etwas anders.
Ja.
Und trotzdem hängt alles noch mit dieser Raupe zusammen. Weißt du,
ein bisschen? Ja, ja, es ist immer noch, das finde ich auch spannend.
Diese Raupe ist dieser Schmetterling geworden.
Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was denn die Identität noch ausmacht. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass wir in dem Sinne mit uns identisch bleiben oder zumindest mit dem, was wofür Gott uns gedacht hat irgendwo. Mhm. Und da kommt ja wieder dieser Gedanke ins Spiel, eben, dass Gott vielleicht keinen Plan hat, aber gute Absichten mit unserem Leben.
Ja, oder weißt du auch, wenn wir über das nachdenken, was Gerechtigkeit nach dem Tod sein könnte, oder wie das Ganze aufgeht, dann sind wir wahrscheinlich noch zu sehr in unserem Raupenstadium drin.
Ja.
Weil für einen Schmetterling würden vielleicht ganz andere Dinge zählen. Also mein Mindgame dabei ist immer, was, wenn Gott am Schluss überhaupt keine kluge Antwort gibt darauf, wie sie den Holocaust zulassen konnte oder deinen Autounfall oder whatever, sondern einfach das Medium switcht und etwas so Schönes ist, dass deine Frage selbst stumm wird.
Mm, ja.
Ich meine das mit der Schönheit nicht, dass, weißt du, nicht so eine überwältigende Ästhetik einer großen Kathedrale oder so.
Ja, ja.
Ich versuche das nur als Bild zu brauchen, um zu sagen, es könnte ja auf eine ganz andere Art aufgehen.
Ja, ja, genau. Genau. Nach dem, was ist das, Dostoevsky-Motto, Beauty will save the world, Schönheit wird die Welt retten, dass es etwas Heilsames hat in dieser Begegnung, in der man dann sich an diesen Fragen gar nicht mehr zermartert, sondern eigentlich, ich sage jetzt mal, die Antwort findet. Das ist ja das, was mich an der Hiobsgeschichte auch immer wieder berührt hat, so dass Hiob nach diesem langen Hadern mit Gott eigentlich von Gott gar keine Antwort kriegt, aber dann irgendwann diesen Satz sagt, ich habe bisher nur vom Hören sagen von dir vernommen und jetzt hat mein Auge dich gesehen und dann irgendwo wie soll ich sagen, irgendwo wird die Frage aufgehoben in etwas, was noch größer oder wichtiger oder und schöner ist.
Man kennt das ja von einem richtig heftigen Beziehungsstreit. Der löst sich, mindestens in meiner Erfahrung, in den seltensten Fällen wirklich dadurch auf, dass man kognitiv alles versteht, wie es dazu gekommen ist.
Ja, guter Vergleich.
Sondern das ist sogar extrem zermarternd, das alles aufzudröseln.
Ja.
Das, was wirklich hilft, ist, die Sprache zu ändern. Also zum Beispiel eine Umarmung oder sowas, oder?
Ja.
Oder ein kaltes Bier teilen. Sowas, oder? Das löst gar nicht das, was vorhin war, und trotzdem wird das, was vorhin war, bedeutungslos.
Ja. Ja, ja. Ich würde gern zum Schluss auf dieses Zitat zurückkommen, das du vorgelesen hast, weil mir war nicht so ganz behaglich dabei. Und zwar einfach, weil das vielleicht jetzt auch gerade, du gerade die Seite ausgesucht hast, bei der mir heute vielleicht am unwohlsten ist. Und zwar einfach, weil ja da noch so dieses Konzept dahinter steht oder man dieses Konzept dahinter vermuten könnte, diese große Meta-Erzählung, die wir wieder finden müssen. Und da gibt's ja jetzt die letzten Jahrzehnte gab's ja ganz viele auch philosophische Feststellungen, dass diese Meta-Erzählungen, diese großen Erzählungen uns eben zerbrochen sind. Und ich halte das grundsätzlich sogar für eine Errungenschaft unserer Zeit. Und ich habe da zumindest die Befürchtung, dass man diese Seite in meinem Buch verstehen könnte als ein nostalgischer Ruf, lass uns wieder zurückkehren zu dieser großen Erzählung, die uns eins macht und zusammenbindet.
In den Garten.
Ich würde das inzwischen vielleicht lieber auflösen in kleine Erzählungen, die ja dann auch im Buch vorkommen. Ich erzähle ja eigentlich ganz viele kleine biografische Geschichten, in denen für mich etwas aufleuchtet von dem, was Gott, wie Gott zu uns steht oder was Gott mit uns, sich mit uns gedacht hat. Und das würde ich inzwischen stärker machen, als jetzt diesen Ruf zurück zu dieser einen großen Erzählung, weißt du, dass so würde ich jetzt auch das Büchlein nicht verstehen wollen.
Ja. Ich habe es lustigerweise ganz anders verstanden, als du es jetzt aufnimmst.
Ja.
Ich habe das nicht so verstanden, dass du zurück möchtest zu der großen Heilsgeschichte.
Ja, genau.
Oder
genau.
Das ist, glaube ich, deine Angst. Oder?
Genau.
Ich habe es eher so verstanden, dass du diese Hoffnung hegst, dass aus diesen ganzen kleinen Geschichten sowas wie eine große Story entsteht, die dann zusammengehört. Nimmt mich jetzt aber trotzdem Wunder nach dem, was du gesagt hast. Würdest du denn sagen, in den letzten Jahren hat sich für dich auch nochmal die Bedeutung der Bibel, ich meine jetzt der Stellenwert der Bibel, verändert? Weil, vielleicht ein Satz dazu. Dir geht es ja eigentlich ums Reich Gottes, wenn
ja.
ich das recht verstehe.
Ja.
Und das erkennst du in vielen kleinen Storys.
Ja.
Hast eine Skepsis gegenüber der ganz großen Story, die alles zusammenhält. Die
ja.
Bibel ist ja aber für viele Menschen immer so rezipiert worden wie eine große Story, die alles zusammenhält.
Und da würde ich sagen, eben, du hast gesagt, hat sich die Bedeutung oder der Stellenwert der Bibel verändert für mich in den letzten Jahren. Nicht so sehr der Stellenwert der Bibel, aber schon die Art und Weise, in der ich mich auf die Bibel beziehe. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich kann man die Bibel so lesen als ein geschlossenes Statement für die eine große Heilsgeschichte, die Gott mit uns schreibt. Man kann aber auch, und das ist ja vielleicht auch wirklich eine Errungenschaft der modernen, auch historisch-kritischen, von mir aus auch liberalen Theologie, dass sie die einzelnen Geschichten gelernt hat, ernst genug zu nehmen, um zu sehen, ja, da sind aber auch jede Menge Spannungen drin. Ja, da wird doch versucht, mit einer Geschichte eine andere aufzuwiegen oder zu überholen. Da ist ja interne Text, quasi implizite Kritik an vorausgehenden Traditionen enthalten und so weiter, dass man merkt, es ist eben nicht so, dass alles, was in der Bibel steht, so wunderbar eindeutig auf diese eine große Geschichte einzahlt, sondern dass man das durchaus auch auseinandernehmen kann und auch eine ganze Vielzahl, ein Konglomerat, ein auch oft inkongruentes, spannungsvolles, sogar widersprüchliches Konglomerat verschiedenster Geschichten von Menschen mit Gott auffassen kann, die uns inspirieren und die uns irgendwo hineinnehmen in unsere eigene Geschichte. Das war ja, ist ja einer der entscheidenden Gedanken auch in dem Büchlein, dass uns quasi die Geschichten, die uns in der Bibel begegnen, dass die uns hineinziehen in unsere eine Geschichte mit diesem Gott.
Ja. Und dieser Gott wird ja dann so ein bisschen unbegreiflich, wenn man die Bibel so liest, wie du das jetzt tust, oder? Du hast ein Zitat von Armin Kreiner auch aufgenommen bei einem Theologieteil. Ich lese das noch und du merkst, wir kommen so langsam auf die Zielgerade damit. Man fragt sich, wie jemand, der die Bibel liest, auf die Idee kommen kann, der biblische Gott sei überzeitlich, unveränderlich und unwandelbar. Nichts scheint dem biblischen Zeugnis mehr zu widersprechen als diese Aussage.
Ja.
Und ich habe natürlich volles Verständnis dafür, Gott taucht wirklich immer wieder ganz anders auf. Und trotzdem müssen wir doch irgendwie sowas haben wie ein Gottesbild. Also, weil sonst wird Beten echt schwierig, oder?
Ja, ja. Also da, und das glaube ich ja auch, dass es sich eigentlich langfristig nicht wirklich gut leben lässt mit einem völlig zerrissenen, inhaltlich innerlich zerrissenen Gottesbild, wo einfach die unterschiedlichsten Motive und Eigenschaften frei schwebend und einander gegenseitig aufhebend und widersprechend umherschwirren. Damit lässt sich's irgendwie schlecht leben. Ja. Ich versuche in dem Büchlein und vor allem in meinem Leben und in meinem theologischen Denken auch diesen einen Punkt festzumachen, Jesus Christus als der Ort, an dem Gott sichtbar wird und zeigt, ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, zeigt, wer er wirklich ist. Und das ist für mich, das ist so ein bisschen die, das, mir ist völlig klar, dass das auch interpretationsbedürftig ist, aber das ist für mich so der Orientierungspunkt, wo sich mindestens gewisse Widersprüche dann auch auflösen.
Finde ich jetzt gar nicht so einfach, oder? Weil dort, wo das ja dann sichtbar wird, passiert das ja unter total umgekehrten Vorzeichen.
Ja.
Also am Kreuz erhöht, in der Auferstehung erwiesen. Weißt du so?
Ja, ja, ja.
Das sind ja alles Dinge, wo man wirklich und das ist sehr interpretationsbedürftig. Aber das, darüber müssen wir vielleicht wirklich mal noch sprechen, weil wir ja nicht so mit diesen Geschichten umgehen, dass du und ich je irgendwie ohne Kontext einfach das Neue Testament gelesen haben und wir dann auf diese ganzen Ideen gekommen sind.
Ja.
Sondern wir sind da ja in der Geschichte drin, wo wir ganz viel schon mitbekommen haben von denen, die vor uns über diese Geschichten nachgedacht haben.
Ja, exakt. Da stehen wir auf großen Schultern und sind auch in einem, nicht nur in einem negativen Sinne vorbelastet, sondern in einem positiven Sinne auch beschenkt mit bestimmten Wahrnehmungsgewohnheiten und so weiter. Ja. Ja, das stimmt. Aber eben, für mich ist es schon zentral, dass bei allen Geschichten, die uns in der Bibel entgegenkommen, für mich ist tatsächlich, sind die Jesus-Geschichten auf einer anderen Flughöhe und stellen vieles klar und noch mehr auf den Kopf, was uns sonst an biblischen Geschichten entgegenkommt. Das kommt im Buch aber auch vor.
Oh ja, ja. Gut. Ich lasse das jetzt mal so stehen und frage, wer sollte das Buch lesen, Manu?
Alle, jeder und jede, na, vor allem.
Kauft mehrere davon.
Genau. Nee, vor allem, wahrscheinlich jüngere Menschen, nicht nur jüngere Menschen, aber Menschen, die sich mit dieser Frage herumschlagen, was ist Gottes Wille für mein Leben, die vielleicht auch das Gefühl haben, in meinem Leben ist vieles irgendwo krumm und schief gelaufen, ich habe Chancen verpasst und frage mich, hat Gott mit mir irgendwas Produktives noch vor oder muss ich jetzt die Restzeit einfach aussitzen? Leute, die mit der Vielfalt an Möglichkeiten in ihrem Leben hadern, denen es vielleicht gar nicht schlecht geht, aber die sich fragen, welche von vielen guten Optionen soll ich denn jetzt wählen? Das sind alles Leute, die, glaube ich, das Buch mit Gewinn lesen können.
Schön. Ich würde all denen empfehlen, die umgetrieben sind von der Theodizee-Frage, also der Frage, wie Gott liebevoll, gerecht, mächtig sein kann und es Leid gibt in der Welt und darauf nicht eine Antwort haben wollen, sondern selbst eine Praxis sehen möchten und einen Gedankengang, eine innere Auseinandersetzung nachvollziehen möchten, wie man diese Frage offen halten kann, ohne dass man irre wird dabei. Ja. Das ist für mich die große Stärke dieses Buchs. Jetzt bleibt uns noch, alle ganz, ganz herzlich einzuladen, weil am Freitag in einer Woche, am 24.
Juni,
sprechen wir über dein Lieblingsbuch, Manu.
Ja. Naja, nicht wirklich, aber es wird auf jeden Fall spannend. Also Paulo Coelho, der Alchemist, wird von uns in aller Öffentlichkeit besprochen, diskutiert, kritisiert, gelobt, genau. Was auch immer.
Und damit es nicht eine ganz trockene Angelegenheit bleibt, gibt es danach auch Apero und
genau.
Getränke etc.
Können wir zusammen anstoßen.
Sommerfest und die haben uns quasi als Hauptact gebucht, das ist doch wunderbar.
Yes.
Also zuerst ein bisschen ausgeglaubt und dann
gibt es gemütliches Beisammensein, hoffentlich bei bestem Wetter im H50. Ihr könnt euch anmelden unter contact@reflab.ch. Ihr findet alle Infos dazu auch auf der Webseite unter Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr, wenn wir ein paar von euch dort sehen und das eine oder andere Wort wechseln können und uns dann gemeinsam in die Sommerpause begeben. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.